Bibelkenner unter euch werden es gemerkt haben, das Lied hätte glatt von Paulus stammen können. Für Timotheus auf der Insel Kreta, umgeben von dem wilden Ozean. Und da klang auch Römer 8 an. Du wirst alle Dinge für mich zum Besten dienen lassen. Sehr schönes Lied, vielen Dank. Es geht heute weiter im Text mit Titus. Wir haben ihn ja schon als einen Mann kennengelernt, der treu und verlässlich sehr schwierige, wirklich auch knifflige Aufgaben von Paulus übernehmen musste und in dem Zusammenhang auch für diverse Konflikte zuständig war, die er bereinigen sollte. Auf Kreta war er dann eine längere Zeit gewesen und hatte dort eine besonders umfangreiche Aufgabe. Ich vermute, dass er da jahrelang war. In mehreren neu gegründeten Gemeinden war er unterwegs und da gab es viele komplizierte Leute, die mit falschen Lehren über Jesus die jungen Christen verwirrt haben. Und denen sollte Titus, ihr erinnert euch vielleicht noch an die letzten Predigten, denen sollte Titus, so Paulus, wörtlich das Maul stopfen. Durch die Wahrheit der biblischen Lehre, durch das Einsetzen von Ältesten, die Titus als Leiter bestimmen sollte und schließlich auch durch einen glaubwürdigen christlichen Lebenswandel, zu dem er die Gemeinden anleiten sollte. Und da geht es heute hauptsächlich drum. Da wird es heute in Kapitel 2 sehr konkret. Ich habe aber bei der Vorbereitung gemerkt, ich habe mich mit dem Predigttext selbst überfordert. Also der ist dermaßen inhaltsschwer, dass ich eigentlich nur große Linien zeigen kann und im Detail wird es ein bisschen zu kurz kommen. Es ist vielleicht so, dass man zu diesem ganzen Titusbrief bestimmt eine zehnteilige Predigtserie machen könnte und wäre immer noch nicht damit fertig. Titus soll jedenfalls in diesen Gemeinden eine leitende Funktion haben, eigentlich sogar ein Leiter, für die Ältesten auch, die er einsetzt, aber auch direkt in der Begegnung mit den Menschen in den Gemeinden. Da waren es verschiedene Personengruppen, die auch hier in Kapitel 2 angesprochen werden. Es sind Alte und Junge, es sind Männer und Frauen, es sind Knechte oder Sklaven und Herren, es ist auch der Staatsbürger und die Obrigkeit, ja, es gibt noch mehr Dinge, die Paulus hier anspricht und die er seinem Freund und Mitarbeiter Titus hier schreibt und auch Empfehlungen abgeht. Tatsächlich geht es auch darum, dass Titus ermahnen soll, auch ermutigen soll zu einer christlichen Moral. Und er musste auch feststellen, dass es da noch einiges zu verbessern gab. Da kommt es mir fast so vor, als würde Paulus seinen Schüler Titus als Moralapostel einsetzen, wenn man das Kapitel 2 liest oder auch noch die ersten Verse von Kapitel 3. Wenn wir heute vom Moralapostel sprechen, dann tun wir das ja in der Regel abfällig. Ja, wir verstehen darunter so einen verklemmten Besserwisser, der anderen das Leben schwer macht. Einer, der bei jedem fröhlichen Ereignis das Haar in der Suppe findet und jemand, der bei anderen vor allem sieht, was da schief läuft. Und wenn man den Auftrag von Titus hier sieht, dann denkt man, oha, der arme Mann, ja, was der hier den anderen jetzt alles beibringen soll, ich möchte den Job eigentlich nicht so gerne machen. Aber er gehört ja doch dazu, zu einer Leitungsaufgabe, auch Dinge klarzustellen, auch über ethische Werte zu sprechen, die unser Verhalten bestimmen sollen. Das ist doch in der Tat wichtig, aber dabei ist noch viel wichtiger, dass es die Moral ja nicht um ihrer selbst willen gibt. Sie muss immer eine Begründung und sie muss auch ein Ziel haben. Und für uns Christen ist doch klar, hoffentlich klar, dass unsere Moral ganz klar in Gott selbst verankert ist. Und da hat sie zum Ziel, Gott zu ehren und Menschen Gutes zu tun, weil sie nun mal Gottes Geschöpfe sind. Und deswegen ist der gute christliche Umgang miteinander und mit anderen Menschen der selbstverständliche Ausdruck unseres Glaubens. Was Paulus hier dem Titus schreibt, das soll ihn also ganz sicher nicht zum Dauernörgler in den Gemeinden machen, wo jeder schon Angst hat, oha, jetzt kommt er wieder, ja, und erzählt uns, was alles schief läuft. Nein, er soll eine positive Leitungsaufgabe haben und die Gemeinde zu einem Umgang miteinander ermutigen, der zeigt, dass sie fröhlich und überzeugt ihrem Herrn Jesus nachfolgen. Wir lesen heute Titus 2 und Kapitel 3 noch die ersten beiden Verse. Ich nehme hier mal die Luther-Übersetzung. Ihr wisst ja, dass ich die sowieso irgendwie schätze, ja. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich habe auch die anderen mal angeschaut. Aber im Vergleich zu dem ursprünglichen Text im Griechischen taucht hier ein Wort auf, das immer das gleiche ist. Damit. Achtet mal darauf. Also im Luthertext sieht man das sehr gut. Manchmal heißt es auch auf das, ja. Oder, aber das ist immer dieses eine Wort, was hier so ein bisschen den Takt angibt und das zeigt, dass das auf ein Ziel hinausläuft, dass das, was Titus hier tut, ein Ziel hat, damit etwas passiert. Was das ist, da kommen wir drauf. Du aber rede, wie sich's ziemt, nach der heilsamen Lehre. Den ersten Satz nehme ich aus der letzten Predigt nochmal mit, weil der so eine Brücke schlägt von der nötigen Korrektur der falschen Lehre in manchen Gemeinden über Jesus und dann auch den Lehren, die man aus der richtigen Lehre über Jesus ziehen sollte. Deshalb soll Titus reden, wie es der heilsamen Lehre entspricht. Und diese Tipps, die Paulus hier Titus mitgibt, die sind von der wahren biblischen Lehre, von der Wahrheit Gottes und der Wahrheit Jesu Christi abgedeckt. Und da soll sich Titus als Leiter oder als einer, der in einer leitenden Position ist, sicher sein, wenn er die Gemeinden auf ihr Verhalten ansprechen soll. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es Heiligen ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, fähig Gutes zu lehren, damit sie die jungen Frauen zur Besonnenheit anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, verständig seien, keusch, häuslich, gütig, und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes gelästert werde. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Also die Männer sind hier ganz kurz angesprochen, die Jungen, aber in allen Dingen. Dich selbst aber erweise als Vorbild guter Werke, ohne falsch in der Lehre und ehrbar, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde, weil er nichts Schlechtes über uns sagen kann. Die Sklaven ermahne, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht widersprechen, nichts veruntreuen, sondern sich stets als gut und treu erweisen, damit in allem die Lehre Gottes unseres Heilands, damit sie in allem die Lehre Gottes unseres Heilands schmücken. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das ist eine ganz außergewöhnliche Umschreibung für Gemeinde hier. Dies rede und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten. Erinnere sie daran, dass sie sich den Obrigkeiten, die die Macht haben, unterordnen, dass sie gehorsam seien und zu allem guten Werk bereit, niemanden verleumden, nicht streiten, freundlich seien und alle Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Ja, ein gewaltiges Ding, ja, was der da vom Stapel lässt. Aber das Ganze ist nicht als Katalog von Pflichten gedacht, die man notgedrungen als Christ abarbeiten muss, weil man als Christ eben so leben soll. Nein, es geht darum, dass man es uns, dass man es jedem, der behauptet, dass er Jesus nachfolgt, dass man es jedem abspürt, dass er zu Jesus gehört. Dass man es uns abspürt, wer uns prägt, in allem, was wir tun. Was Jesus gelehrt und für uns getan hat, das muss doch beste Auswirkungen im Leben haben. Sonst wäre ja Jesus Nachfolge nur ein Lippenbekenntnis. Und es wäre auch kein Anreiz zum Glauben für andere. Also wird es jetzt sehr praktisch hier in Kapitel 2. Was heißt es für jeden Einzelnen, was heißt es für die ganze Gemeinde, wenn sie Jesus wirklich folgt? Das ist hier die Frage und da soll Titus die Kreta und mit ihnen auch uns in einem besten Sinn zum christlichen Umgang miteinander anleiten. Als Anleiter, als Ermahner, als Erinnerer und als Vorbild, alle diese Begriffe tauchen hier auf, ist Titus definitiv von Paulus in eine leitende Funktion eingesetzt. Da stellt sich die Frage, was macht einen guten geistlichen Leiter eigentlich aus? Was macht einen guten christlichen Leiter aus? Erstens, wenn er ein klares Ziel vor Augen hat. Und zweitens, wenn er selber tut, worin er andere anleitet. Und drittens, das ist auch sehr wichtig, wenn er gut begründen kann, warum man bestimmte Dinge tut oder sie besser lässt. Ein guter Leiter muss die Richtung kennen und ihr natürlich auch selber folgen. Ich habe dieses Bild hier im Hintergrund gewählt, weil er ist eigentlich so ein bisschen wie ein Wegebauer in den Alpen, der so Markierungen anbringt, dass man den Weg findet. Ja, der die eventuell auch erneuert, wenn man sie nicht mehr sehen kann. Der damit motiviert, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Geistlich gesehen heißt es, damit die Gemeinde nicht nur Gemeinde heißt, sondern auch gemeinsam das Ziel erreicht. Immer wieder taucht dieses damit auf. Ja, auch in Vers 14, Jesus hat sich für uns hingegeben, damit, also mit dem Ziel, uns von der Ungerechtigkeit zu erlösen, das heißt nicht von der Ungerechtigkeit in der Welt insgesamt, ja, das kommt später, aber von unserer eigenen Ungerechtigkeit, von unserer Schuld zu erlösen, zu einem Volk, das ihm gehört, und das gerne und eifrig das Gute tut, was Gott getan haben möchte. Dieses Ziel hat Paulus im Epheserbrief mal so formuliert, Epheser 1, Vers 5 und 6, er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Das ist das Ziel, das ist die Bestimmung. Kinder Gottes zum Lob seiner herrlichen Gnade zu sein, sichtbar für andere, als Licht in der Welt. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist, aber durch uns darf Gottes Herrlichkeit und Rettungsabsicht sichtbar werden, soll sie bekannt werden. Das ist doch eine gewaltige, aber auch eine super schöne Lebensaufgabe oder ich sag mal Gemeindelebensaufgabe. Für jeden Einzelnen, aber auch für uns als ganze Gemeinde. Und genau darin soll Titus die Gemeinden auf Kreta unterstützen. Was hier auch klar ist, dass er nicht als der große Bestimmer durchs Land zieht und alle zur Schnecke macht, sondern er bleibt in allem, auch in diesem Dienst der Zurechtweisung, immer zuerst ein Diener Jesu, der anderen Christen in seinem Auftrag zum Ziel hilft. Deswegen wird ein guter christlicher Leiter nie eigenmächtig oder sogar herrschsüchtig sein. Jeder Versuch, eine Art Karriereleiter in der Gemeinde aufzubauen oder Positionchen zu besetzen und zu behaupten, ist in der Gemeinde Jesu, wie Jesus sich das vorstellt, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Weil im Reich Gottes geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Positionen besetzen und behaupten, sondern es geht darum, dass Verlorene gerettet werden und nicht das gerettete Karriere machen und sich über andere erheben. Hoffentlich findet das auch nicht in unseren Köpfen und Herzen statt. Jesus gibt da seinen Jüngern übrigens sehr deutlich die Richtung vor. Beispiel Markus 9, Vers 35. Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen sein und aller Diener. Und auch Paulus erteilt dem Gerangel um die höchste Position sehr unmissverständlich eine Absage. Er schreibt zum Beispiel, was ist nun Apollos, was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Ich sage das so ausführlich, weil Gemeinde ist weder eine Behörde noch eine Firma. Gemeinde ist ein Organismus. Gemeinde ist wie eine Pflanze, die wächst, die Früchte bringt. Sie ist wie ein menschlicher Körper mit einem Kopf und dieser Kopf ist weder der Apostel Paulus noch der Titus jetzt auf Kreta. Der Kopf ist Christus, der seine Glieder lenkt. Und jeder Leiter, jeder christliche Leiter steht in seinem Dienst. Und dort hat er die Aufgabe, die Markierungszeichen zu setzen, die zu dem Ziel führen, das Jesus vorgibt. Er steckt das Ziel ab. So soll Titus die Christen anspornen, Jesus zu folgen. Und das kann er nur, wenn er selber mit gutem Beispiel vorangeht. Diese grundsätzliche dienende Haltung, auch diese Bewusstmachung, dass ich als Christ immer, egal ob ich frisch zum Glauben gekommen bin, ob ich schon 20 Jahre Jesus folge, egal ob ich ein ganz normales Gemeindeglied bin, egal ob ich Pastor bin oder Ältester oder in der Musikband spiele, ich bin an jeder Stelle einer, der sich an Jesus auszurichten hat und der dort auch ein Vorbild ist. Ich kann nicht sagen, nur die jetzt sehr viel irgendwie Verantwortung übernommen haben, sind ein Vorbild, sondern jeder ist es an seinem Platz. Und dann können wir die Hinweise von Paulus für Titus auch gar nicht so als Keule missverstehen für einen Moralapostel, sondern wirklich als Hilfe zur guten Leiterschaft, die zum Ziel hat, Gottes Herrlichkeit durch die Gemeinde aufleuchten zu lassen. Und da soll Titus bei den Alten, bei den Erfahrenen anfangen. Vers 2, den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es Heiligen ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, fähig, Gutes zu lehren. Alte Männer und Frauen hatten damals ein höheres Ansehen, als es heute gewöhnlich der Fall ist. Sie wurden geehrt und hochgeachtet, weil sie der wichtigste Speicher für Lebenserfahrungen und praktisches Wissen waren. Und ihr Rat war bis ins hohe Alter immer sehr gefragt, solange sie sich noch irgendwie mit einigermaßen klarem Verstand äußern konnten. Und mich schmerzt es heute manchmal sehr, wenn der Rat älterer Menschen sehr schnell verächtlich abgetan wird, als von vorgestern angesehen. Oder in der Gesellschaft es sogar manchmal so rüberkommt, als seien sie nur eine Belastung fürs Sozialsystem. Und diesen Alten muss man sozusagen möglichst schnell helfen, dieses Leben zu beenden. Ja, also so nach dem Motto, je früher ihr stirbt, desto besser geht's uns. Es gibt solche Gedanken und das ist schlimm. Da müssen wir als Gemeinde gegensteuern. Wer alt ist, dem unterstellt man heute viel zu schnell, dass er nichts mehr zu sagen haben kann, weil er ja den aktuellsten Entwicklungen vielleicht nicht mehr so folgt, weil er da nicht mehr ganz durchblickt. Und ich glaube, ja, das kann ja auch stimmen, geht ja bei mir schon los. Ja, es fängt bei der digitalen Technik an. Ich kriege jedes Mal einen Kragen, wenn ich wieder ein neues Software-Update kriege und hoffe, dass hinterher alles läuft. Auf jeden Fall haben ältere Menschen aber immer einen Erfahrungsvorsprung, was Beziehungspflege angeht, was Konfliktbewältigung angeht, was tragende Werte und ihre Umsetzung angeht, Menschenkenntnis, andere Soft Skills, die eine längere Laufzeit haben als vielleicht die angesagteste Media-Plattform, die in 10 Jahren schon wieder längst abgelöst sein wird. Als Christen dürfen wir diesem Trend der alten Abschiebung nicht folgen. Sie gehören, wie alle anderen auch, zur Gemeinde Jesu dazu. Und da haben sie sogar eine besondere Verantwortung. Deshalb soll sich Titus die Alten zuerst vornehmen, weil sie eine Schlüsselrolle spielen bei der Weitergabe christlicher Werte. Natürlich sind Alte auch Menschen mit Fehlern und Schwächen. Trotz ihrer Lebenserfahrung merkt man auch als älterer Mensch, dass man nicht besser ist als andere. Aber man weiß durch die Nachfolge Jesu besser, wie man damit umgehen kann. Damals gab es ein Problem. Ich hoffe, das lag nur daran, dass die Gemeinde noch nicht so alt war und auch die alten Menschen noch nicht so lange zum Glauben gefunden hatten. Die hatten aber offensichtlich das Problem, dass viele zu viel gesoffen haben. Ja, also Paulus drückt das hier so aus. Er spricht von Nüchternheit und nicht dem Trunk ergeben zu sein. Das sind hier Stichworte, die für Männer und Frauen erwähnt werden, besonders für Ältere. Wer zum Glauben an Jesus kommt oder in diesem Glauben steht, der muss damit aufhören. Beziehungsweise er sollte am besten gar nicht damit anfangen. Weil wer nicht nüchtern ist, der verliert den Sinn für Recht und Unrecht. Der lebt und denkt ziel- und hemmungslos. Das gilt auch für andere Drogen. Ja, wenn wir demnächst alle kiffen dürfen, ich hoffe, wir fangen nicht alle deswegen damit an. Wir werden ziel- und hemmungslos, wenn wir uns berauschen. Und wir machen damit unseren Erfahrungsschatz auch als Christen wirkungslos. Erstaunlich ist hier auch in diesem Abschnitt, dass Paulus gerade bei den Alten eine besondere Gefahr sieht, dass sie ihre Besonnenheit verlieren oder schon verloren haben. Nicht nur beim Trinken, sondern auch zum Beispiel beim Thema Dorftratsch. Ein Jesus-Nachfolger soll sich gerade nicht damit hervortun, dass er andere schlecht redet und verleumdet. Da sollte er sich beherrschen können. Ich muss mir das auch sagen, weil das passiert ganz schnell, dass man über andere herzieht und wenn man dann noch in guter Gesellschaft ist und die anderen tun das auch, dann stimmt man fröhlich mit ein. Und da muss ich als Christ die Bremse reinhauen. Glaube, Liebe, Geduld und Selbstbeherrschung, das sollten Stärken im Alter sein. Das macht urteilsfähig und fähig, Jüngere das Gute zu lehren. Und da haben auch die alten Frauen hier eine große Aufgabe, damit wieder dieses damit sie die jungen Frauen zur Besonnenheit anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, verständig seien, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes gelästert werde. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Gleich zweimal taucht hier wieder dieses Wörtchen damit auf. Damit es keinen Anlass gibt, sich über Gottes Wort lustig zu machen. Wir müssen uns das mal klar machen. Wenn wir behaupten, Jesus nachzufolgen, aber sonst überhaupt kein Interesse haben, sein Wort ernst zu nehmen, dann wird damit Gottes Wort in den Schmutz gezogen. Das wirft ein schlechtes Licht auf Gott selbst, wenn man sein Wort nicht ernst nimmt. Und diese Gefahr sieht Paulus hier. Weise, alte Männer und Frauen, die fest im Glauben stehen sollen, ein entsprechend glaubwürdiges christliches Verhalten an den Tag legen. Ein heiliges Verhalten, so nennt es Paulus hier, um den Jüngeren ein Vorbild zu geben. Und irgendwie war hier auch in puncto Besonnenheit auf Kreta wohl für beide Geschlechter und für alle Altersgruppen noch Luft nach oben. Junge Frauen sollen von Älteren lernen. Und sie sollen auch lernen, welchen tragenden Wert die Liebe in der Ehe und Familie hat. Dazu gehört es auch, dem Ehemann Liebe und Respekt entgegenzubringen, denn er sollte ja schon als junger Mann eine besondere Verantwortung für das Wohl seiner Frau und die Kinder übernehmen. Das ist gleichzeitig auch eine ganz schön schwere Last, die Männer drückt. Wir hatten das Thema kürzlich im Jugendkreis. Ja, das ist einfach auch etwas, was Männer belastet, ja, dass sie da auch ein Stück Verantwortung übernehmen sollen, nicht nur in Bezug auf die finanzielle Seite, sondern auch natürlich in geistlicher Hinsicht. Für Männer heißt es, für junge Männer auch, zeigt euch verantwortlich, gerade auch in geistlicher Hinsicht. Auch wenn man Familie hat, in erzieherischer Hinsicht. Und gerade die zwei letzten Punkte werden auch manchmal bei uns christlichen Männern gelegentlich schwer vernachlässigt. Und das macht es dann wieder den Frauen schwer, ihre Männer zu achten, wie sie es sollten. Desgleichen, so Paulus, müssen deshalb auch die jungen Männer in allen Dingen zur Besonnenheit ermahnt werden. Es tut keinem jungen Mann gut, wenn er immer wieder angespornt wird, das größtmögliche Risiko einzugehen. Und genauso ist es auch falsch, Männer zu verhätscheln. Es gibt ja da auch einen Trend in unserer Gesellschaft, dass man so lange wie möglich Muttersöhnchen bleiben will, weil es geht einfach dann viel besser. Ja. Ich habe das selber beobachtet in der Zeit, wo ich Studentenreferent war. Am Anfang wollten alle unbedingt raus von zu Hause, ihre eigene Bude haben in einer möglichst großen Stadt, wo sie studiert haben. Am Ende meiner Zeit beim Deutschen Christlichen Technikbund war es so, dass die meisten jungen Männer lieber zu Hause gewohnt haben und 50 Kilometer zum Studienort gefahren sind, weil sie zu Hause alles erledigt bekamen, was ging. Das fördert nicht die Selbstständigkeit und auch nicht die Verantwortungsübernahme in der Familie. Paulus schiebt dann noch für Titus ganz persönlich ein, vielleicht weil er auch eher noch ein jüngerer Mann war, dich selbst aber erweise als Vorbild guter Werke, ohne falsch in der Lehre und ehrbar, mit heilsamem und untadeligem Wort, und wieder kommt dieses damit der Widersacher beschämt werde, weil er nichts Schlechtes über uns sagen kann. Titus soll als gutes Vorbild vorangehen, ausdrücklich im Tun und auch mit Worten, die heilen statt verletzen. Titus soll als gutes Vorbild vorangehen, damit die Gegner der Gemeinde Jesu keinen Anhaltspunkt haben, wegen schlechtem Gerede und schlechtem Benehmen die Christen anzuklagen und sich über Gott lustig zu machen. Ich erinnere nochmal an den Vers 3, wo das verleumderische Reden, also der negative Tratsch über andere, ein besonderer Problempunkt sein kann. Da sollen wir als Christen und nicht nur die älteren Frauen nicht mitmachen. Wir bieten sonst unseren Gegnern und nicht zuletzt dem Widersacher, dem Teufel selbst, unnötige Angriffsflächen. Und dann folgt noch was die Arbeitswelt betrifft, scheinbar nur die von damals. Denn es gibt ja bei uns keine Sklaven mehr. Aber manche wissen, dass es anders ist. Die Sklaven ermahne, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht widersprechen, nichts veruntreuen, sondern sich stets als gut und treu erweisen, damit sie in allem die Lehre Gottes, unseres Heilandes, schmücken. Wieder damit. Das ist natürlich ähnlich wie die Unterordnung der Frau immer so ein Punkt, ja, wo jetzt wahrscheinlich alle hoffen, dass ich da jetzt vom Leder ziehe. Das ist doch eine Provokation heute, so ein Text, ja. Wie kann man denn Sklaven dazu ermutigen, sich auch noch ihren Herren in allen Dingen unterzuordnen? Das ist doch eigentlich kein christlicher Rat, habe ich auch selber gedacht. Aber bei Paulus steckt da mehr dahinter, genauso wie bei der Unterordnung der Frau unter ihren Mann. Es geht ihm um das Gesamte, es geht ihm um ein gutes Miteinander, wo auch Ordnung und Leitungsstrukturen respektiert werden und Verantwortung, die in diesen Bereichen übernommen wird, auch hochgeschätzt wird. Das ist eine durchgängige Botschaft in der Bibel. Das betrifft auch die Ältesten in der Gemeinde, denen auch entsprechende Achtung entgegengebracht werden soll. Und es gilt auch im säkularen Bereich hier, wenn Sklaven ihren Herren damals dienen mussten. Da hat vielleicht viele haben gedacht als Christen, jetzt bin ich frei in Christus und jetzt kann mir mein Chef nichts mehr zu sagen haben. Paulus zettelt hier aber keinen Sklavenaufstand an. Das würde dem Geist Jesu widersprechen, sondern Paulus will eine Revolution, die im Herzen stattfindet. Weil Jesus Nachfolge einen Unterschied macht, wie Herren und Sklaven miteinander umgehen. Und wenn hier einer zum Glauben findet, egal ob Herr oder Sklave oder am besten beide, dann werden sie sich schließlich aus innerer Überzeugung gegenseitig Freiheiten zugestehen und auch die nötige Achtung entgegenbringen, so wie sie ohne Jesus sich nie entgegengebracht hätten. Dasselbe Prinzip gibt Paulus dann dem Titus auch in Kapitel 3, Vers 1 und 2 nochmal in Bezug auf die staatliche Macht als Ergänzung zu diesem Thema mit. Das schließt aber immer auch ein, die Freiheit in Christus, dass im Zweifelsfall, im Härtefall, wo von dir etwas gefordert wird, sei es als Angestellter, Arbeiter oder als Staatsbürger, dich gegen Gottes Gebote zu stellen, dass du da Gott mehr gehorchen musst als den Menschen. Das wird hier nicht extra thematisiert, aber das ist inklusive dieser Haltung mit inbegriffen. Trotzdem kann man treu und ordentlich seinen Dienst auch als Untergebener tun. Alles in allem fasst Paulus dann aber schon vorher, also vor Kapitel 3, am Ende von Kapitel 2, ab Vers 11, nochmal zusammen, was das große Ziel der Leitungsaufgabe von Titus auf Kreta ist. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und er zieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Dies rede und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst, niemand soll dich verachten. Ich finde, der Vers 14, deswegen habe ich ihn hier auch die ganze Zeit eingeblendet, ist die gute Richtung, die Titus den Gemeinden zeigen soll. Er wird sie fester mit Gott verbinden und auf seine Herrlichkeit ausrichten. Titus dient dabei als Leiter, als Mentor und auch, man könnte sagen, als Gemeindepädagoge. Im Ergebnis soll jeder am positiven Verhalten jedes Einzelnen in der Gemeinde ablesen können, dass Jesus das Leben der Kreter wirklich neu gemacht hat und auf sein herrliches Ziel ausgerichtet hat, dass er ihnen eine Hoffnung gibt, die der Rest der Gesellschaft nicht hat. Und das muss ihnen aus allen Knopflöchern blitzen, falls sie welche gehabt haben. Zu guten Taten befähigt, die Gottes Gerechtigkeit, Gnade und Herrlichkeit in dieser Welt sichtbar werden lassen. Also lassen wir uns doch auch, wie damals die Kreter von Titus, genau dazu ermutigen und anleiten. Wenn uns sein Geist gegeben ist, dann kann das doch eigentlich gar nicht ohne Wirkung bleiben. Weder in unserem Denken, noch in unserem Reden, noch in unserem Verhalten. Und dann wird auch Güte und Sanftmut möglich sein, wo sonst Ellenbogen und die Härte regieren. Lasst uns Gott bitten, dass er uns wirklich in allen Lebensbereichen und in allen Situationen die Kraft dazu schenkt, ihn durch unseren Umgang miteinander und unseren Umgang mit anderen Menschen und Dingen zu preisen, damit unser ganzes Leben, so gibt es die Hoffnung für alle Übersetzungen in Titus 2, Vers 10 wieder, damit unser ganzes Leben den Menschen vor Augen malt, wie großartig die Botschaft von Gott, unserem Retter, ist. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, du siehst, dass wir da auch echt überfordert sind mit vielen Dingen und dass wir in vielen Punkten dir nicht konsequent nachfolgen. Und da bitten wir dich um Vergebung. Wir bitten dich um Kraft, es anders zu machen. Und wir bitten dich, dass wir in unserem ganzen Denken, Reden und Tun das widerspiegeln, was du uns geschenkt hast. Du hast uns von unserer Schuld befreit. Und dann wollen auch wir anderen gegenüber barmherzig sein. Du bist uns entgegengekommen, und da wollen wir auch anderen Menschen entgegenkommen. Schenk, dass wir die Liebe, die du uns zeigst, auch an andere weitergeben und das in unserem Verhalten auch ausdrücken. Amen.